erfreuen, hoffe ich zumindest, und auch ein wenig herausfordern, indem ich die ganze Bandbreite der hier Sitzenden irgendwie ansprechen möchte. Heute mit einer deutlichen Betonung, aber nicht nur ausschließlich, derer, die schon lange hierher kommen. Tapfer jeden Sonntagmorgen oder Sonntagabend oder gar an beiden Gottesdiensten. Euch will ich heute besonders ansprechen und segnen, aber die anderen sollen auch nicht ihr Fett wegbekommen, sondern auch ihren Segen bekommen. Ich möchte heute reden darüber, wie der Herr uns heilen will, körperlich und seelisch und auch sozial heilen will. Und das auf dem Boden einer Lehre, die ihr am Abend relativ wenig abbekommen habt, nämlich diese besondere Lehre, wie wir mit unserem neuen Geist leben und wandeln. Ich glaube, ein oder zweimal in diesen 8 bis 9 oder 10 Wochen habt ihr das gehört. Und die Gemeinde am Vormittag hat da seinen erheblichen Vorsprung vor euch. Und deswegen dachte ich, es wäre an der Zeit, dass ich dazu einiges beisteuere. In dieser ganz speziellen Beziehung zwischen diesen beiden Dingen, wie der Herr uns heilen will. Und dann aber auch, was das zu tun hat mit dem Leben mit dem Geist. Ich möchte also jetzt diesen Vorsprung der Morgenversammlung deutlich verkürzen. Vielleicht können einige von euch heute im fliegenden Start sie schon überholen. Ich möchte das einbetten in einen gewissen Zusammenhang über Heilung, indem ich erstmal einen kleinen Einblick euch geben will, wie viel unterschiedliche Formen von Heilungen durch das Wort, durch den Glauben und durch den Herrn möglich sind und wie sie zustande kommen. Lasst euch mal ganz kurz eine Auflistung geben, die nicht vollständig ist. Die Bibel kennt die Heilung aus Glauben. Darunter versteht sie, dass der Kranke mit seinem eigenen Glauben, genau genommen dem Glauben von Gott, den er aus dem Worte Gottes schöpft, Heilung erfährt. Das ist die Via Regia, der königliche Weg der Heilung. Das ist so eigentlich die normale Erfahrung jedes Glaubenden, aber heute eben noch nicht. Soll aber sicherlich bald soweit werden, der Fall sein, dass das geschieht. Dann zweitens die Heilung ebenfalls aus Glauben, aber in einem anderen Sinne, dass der Kranke zunächst mal keinen oder wenig Glauben hat und durch einen zweiten, der für ihn eintritt, eben erlebt, wie der Glaube des anderen seinen eigenen Glauben anstößt und in Gang setzt und so die Heilung stattfindet. Wir haben ein ganz klassisches Beispiel in der Schrift, die das in allen Einzelheiten ausführt. Sehr exakt und mit sehr viel Aufschluss. Wenn ihr wollt, könnt ihr es zu Hause einmal durchlesen. In der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 16, das ist die Beschreibung der Heilung des Lahmen an der schönen Pforte. Da kann man das ganz genau wie eine Anatomie des Heilungsvorganges erkennen, wie Petrus seinen Glauben eingesetzt hat und wie dieser Glaube bei dem Kranken, dem Lahmen, Glaube erzeugt hat und wie erst ein gewisser Anfang der Heilung zustande kam und nachher wurde die Heilung vollendet. Und ich habe ja einmal gesagt, ich denke, es war sogar abends, bin mir aber nicht ganz sicher, dass ich glaube, dass der Herr für einige Zeit dieses Verfahren bei uns hier in dieser Gemeinde häufiger anwenden wird. Dann gibt es drittens eine Heilung durch die Geistesgabe oder Geistesgaben exakt der Heilungen. Also wenn man so will, Salbung des Heiligen Geistes mit und ohne Glaube des zu Heilenden oder Geheilten. Das ist eine ganz interessante und ganz starke Sache. Und ich hoffe auch sehr, ich bin davon überzeugt, dass es bei uns immer stärker werden wird. Dann gibt es viertens die missionarische Heilung, die darin besteht, dass jemand, der noch gar nicht glauben kann und gar nicht glauben will, aber in Nöten ist, dass er durch das Gebet oder den Glauben anderer oder die Geistesgaben anderer eine Heilung erfährt und dadurch so stark innerlich bewegt wird, dass er aufgrund dieser Heilung dann anfängt nachzudenken, ob das nicht ein Herr ist, der auch für andere Dinge gut ist, und dann anschließend sein Leben ihm übergibt. Also eine Heilung, die zum Glauben an Jesus führt. Das war viertens. Fünftens, die Heilung nach Bekennen unserer Sünde. Da gibt es mehrere Verfahren. Und ein sehr interessantes, das ganz selten vorkommt im Reiche Gottes, weil wir oben vielleicht Angst haben davor, ist das, dass wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, auf dass wir geheilt werden. Müssten wir auch mal im Gottesdienst machen. Ja, ist herausfordernd, gebe ich zu, bringt manchen in Verlegenheit. Na, mal sehen. Das ist fünftens. Und sechstens, die berühmte Heilung für manche, die einzige Form, die sie kennen, die durch das Glaubensgebet der Ältesten, das ist so die biblische Notbremse, wenn nichts anderes mehr funktioniert, dann soll man auf diesem Weg seine Heilung erfahren. Das ist nachzulesen am Ende des Jakobusbriefes. Und dann, das war sechstens, siebtens, der Sonderfall, über den ich heute reden möchte, der Sonderfall von der ersten Heilung, Heilungsform, wo es darum geht, dass wir, die Betroffenen, durch eigenen Glauben, noch einmal nicht der eigene, sondern indem wir selbst glauben, gemäß dem Worte Gottes, Heilung erfahren. Und das will ich euch verdeutlichen an einem Wort aus der Schrift. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass das, was ihr hört, der Wille des Herrn ist. Erstens steht zum Wort und zweitens habe ich einen ziemlich klaren göttlichen Eindruck bekommen, dass das heute dran ist. Das steht im ersten Petrusbrief. Na, wo ist er? Diese Kanzel hat einen Nachteil, sie hat eine Neigung. Alle meine Zeichen, Textzeichen, Buchzeichen rutschen raus. 1. Petrus 2, Vers 24. Ich mache aus diesem Satz, der ein Nebensatz ist, einen Hauptsatz, aber ich verändere ihn sonst in keiner Weise. Er, gemeint ist Jesus, er selbst hat unsere Sünden heraufgetragen in seinem Leib, statt an, wörtlich, auf das Holz, gemeint ist das Kreuz, auf das wir, der Sünder abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr heil geworden seid. Das ist ein ganz komischer Satz. Wir alten Bibelkenner, wir stoßen uns nicht mehr daran, weil uns diese Worte und Wörter so vertraut sind, dass sie ganz gar nicht mehr auffallen. Aber ihr Lieben, das ist ein Satz, der zwei Aussagen hat, nämlich, dass wir mit Christus gestorben sind und der Sünde gestorben sind und deswegen der Gerechtigkeit leben und dass dann im nächsten Atemzug oder im selben Atemzug genau genommen eine andere Erfahrung oder Tatsache hinzugenommen wird, nämlich, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Da ist ein Zusammenhang, den das Wort hier so darstellt, dass es diese Gedanken, diese Wahrheiten einfach verbindet und verschweißt, obwohl sie von unserem ersten Prima Vista Eindruck gar nicht dazu gehören. Und doch sind sie eine Einheit. Und das versucht das Wort auch durch die Syntax, diese Grammatik herauszustellen. Die gehören zusammen. Dass wir der Sünde gestorben sind, das heißt für die Sünde nicht mehr ansprechbar sind. Wir brauchen ja immer eine Anschauung. Wir dürfen uns nicht von Worten und Wörtern selbst, ohne dass wir erleben, was gemeint ist, befriedigen lassen oder zufrieden geben, sondern wir brauchen ein inneres Bild. Der Herr sagt, es gibt den Zustand, dass wir von bestimmten Sünden oder überhaupt von Sünden nicht mehr angesprochen werden. Und dann können wir für ihn leben. Und in diesem Zustand gilt dann, dass wir geheilt sind. Oder sage ich es noch zugespitzter. Bist du mit Christus gestorben und der Sünde gestorben, dann lebst du für Gott und dann bist du einfach gesund. Oder du wirst einfach gesund. Vielleicht sagen wir lieber so, du wirst einfach gesund. Schier unvermeidbar. Und wir werden nachher hören, wenn ich jetzt mit euch das ein wenig durchgehe, was diese ersten Worte bedeuten. Wir werden dann nachher erleben, dass die Heilung nur ein Spezialfall von manchen anderen Segnungen ist. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie für euch reizvoll wird und dass ihr nicht nur theologische Worte und Gedanken und Abstrakte hört, sondern dass ihr dann totale Aufmerksamkeit dem zuwendet, was das Wort uns hier sagen will. Also die Frage, was heißt das im Einzelnen, dass wir Heilung erfahren und wie ist das biblisch zu begründen? Und bei all dem, ihr Lieben, begleitet diese Aussage mit dieser inneren Zusage oder mit der Gewissheit, die ja auch gemeint ist, das ist der Weg, um herauszukommen aus der Beliebigkeit oder Wahrscheinlichkeit, dem nicht sicheren Ergebnis im Hinblick des Themas Heilung, so soll das unsere Realität werden. Unsere Realität werden, wie in den ersten anderthalb bis zwei Jahrhunderten nach Christus. Wir haben einige Berichte von den alten Schreibern und Kirchenvätern. Und die sagen zum Beispiel, dass damals es eine solche Selbstverständlichkeit war, dass alle Gläubigen geheilt wurden, dass dann, wenn es irgendwo, irgendwann einmal passierte, das regelrecht Aufsehen erregt hat. Unter uns ist jemand krank geworden, es kamen meinetwegen die Ältesten zu ihm oder er hat selbst im Glauben Heilung begehrt oder eine Geistesgabe sollte fungieren und er ist nicht gesund geworden. Kann man nachlesen. Ich habe jetzt leider nun diese Bezugsstelle nicht da, aber ich habe vor Jahren diesen alten Autor von ihm gehört, der also sehr sehr eindrücklich und plastisch beschreibt, was für ein Aufruhr es in einer Gemeinde gab, wenn jemand tatsächlich krank geblieben war. Trotz der fantastischen Ausstattung, die wir haben, durch die Tatsache, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Ich sage das nur, um euch ein Verständnis zu vermitteln, wie weit wir weggekommen sind von diesem Zustand. Und dass wir dahin zurück können. Wir müssen nur den Weg wissen. Und was ich heute sage, soll ermutigend sein. Wirklich ermutigend, nicht eine Spur indirekt irgendwo belastend oder Schuldgefühle einjagend oder bedrückend, sondern ermutigend. Und jetzt will ich euch so der Reihenfolge nach so ein paar Wahrheiten, die ich in der Tat sonntagmorgens viel ausführlicher entfaltet habe, euch vermitteln, um euch einen Eindruck zu geben, wie das zu verstehen ist. Wenn wir Jesus als unseren Erretter annehmen, also eine Bekehrung erleben hin zu Gott und hin zu Jesus, weil wir wissen, dass der Herr unsere Sünde getragen hat, dann erleben wir nicht nur, dass der Herr uns annimmt, wir erleben nicht nur eine Beglückung und Befreiung, dass uns die Schuld genommen worden ist und Lasten von unseren Schultern gefallen sind. Wir erleben nicht nur die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ewiges Leben bekommen, sondern wir erleben dabei, ohne das genau zu spüren, was eigentlich abläuft, dazu brauchen wir die Offenbarung der Heiligen Schrift, das, was die Schrift nennt, Wiedergeburt. Wir erleben eine Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt, ihr Lieben, sieht so aus, dass unser toter Geist, wir haben einen Geist, wenn wir natürlicherweise leben ohne Jesus, der ist aber tot. Tod in dem Sinne, dass er seine Hauptfunktion nicht erfüllen kann, uns eine Beziehung zu Gott zu vermitteln und Gemeinschaft mit Gott und gemäß seinem Wort leben zu können. Also wenn wir zu Jesus kommen und diese Wiedergeburt erleben, dann wird der alte, tote Geist abgeräumt und durch ein inneres Geburtsgeschehen bekommen wir einen neuen Geist. Die Bibel sagt, wir werden eine neue Schöpfung, wir bekommen eine neue Art von Leben. Und das, ihr Lieben, kann man manchmal erleben. Und das ist sogar fast der Regelfall. Am Anfang nach der Bekehrung, die allermeisten von euch können das bestätigen, wie die ersten Tage oder Wochen nach der Bekehrung beglückend war, wie man schier auf Wolken ging und voller Begeisterung war und alle Probleme sind gelöst. Der Himmel war viel blauer als sonst, die Blumen waren viel bunter als sonst und die Bäume viel grüner als sonst und alle Menschen, auch die Miesesten, waren viel lieber als sonst. Es war fantastisch. Und nach einiger Zeit nimmt das ab, was nicht abnehmen soll. Aber ihr Lieben, das ist so ein gewisser Ausdruck davon, dass in uns Massives geschehen sein muss. Und das Massive, was geschehen ist, ist Folgendes. Ich will da gleich mal anhand von Römer 6, Verse 3 und 4 das vorlesen, oder ihr könnt es vorne dann auch mitlesen, vielleicht sogar noch schneller als das Umschlagen meiner Bibel mit den vielen Buchzeichen. Ja, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Erstmal soweit, nachher noch ein, zwei Verse weiter. Ihr Lieben, hier wird uns gesagt, wenn wir Jesus annehmen, dann stirbt unser altes Wesen, unser alter Geist, nicht nur das, sondern unsere Seele, die bis dahin zusammen mit dem Körper die Dominanz in unserer Person innehatte, die also bestimmend war und die einen unvermeidbaren und nicht überwindbaren Hang zur Unabhängigkeit hatte und voller Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit war, diese Seele in dieser Verfassung, nennt die Bibel Fleisch, dieses Fleisch stirbt auch. Mindestens stirbt es erstmal theologisch, ja. Weil wir in dem Augenblick, wenn wir Jesus annehmen, sagen, dass wir uns jetzt ihm unterordnen. Er ist unser Herr und nicht mehr wir selbst. Wir geben die Verfügung über uns ab, Kraft der Tatsache unserer Bekehrung. Okay. Und dann geschehen zwei Dinge. Das Fleisch wird abgesetzt. Die Seele bleibt erhalten, wir brauchen sie dringend, aber das Fleisch wird abgesetzt. Verliert seine Position als bestimmend, als dominant, als Zentrum der Person und wird zurückgeordnet. Wird in die zweite Reihe versetzt. Wird abhängig gemacht von unserem Geist. Unser Geist, der dann geboren ist, fängt an zu bestimmen. Und ihr Lieben, dieser Geist will wachsen und er kann normalerweise wachsen, wenn er die entsprechenden Wachstumsreize und Anregungen und Bedingungen bekommt. Und nun sagt uns dieses Wort, dass der Geist, der in uns hineinkommt, dass er eine andere Form von Leben erzeugt, als wir vorher hatten. Ein Leben, das von dem Vater aus seiner Herrlichkeit gespeist wird. Und das erleben wir in unserer Bekehrung am Anfang. Und nachher versackt es. In vielen Fällen. Leider in den meisten Fällen. Nicht in allen Fällen. Und nun sollt ihr wissen, das muss nicht so sein, dass man abgekühlt und wissend und überlegen und nicht mehr berührbar sein Leben dahin lebt, ohne erfasst zu werden von den Kräften Gottes. Das kann anders werden. Es kann werden wie am Anfang und schöner und stärker. Und das ist das neue Leben des Vaters. In diesem Wort finden wir den Satzteil, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Neuem Leben heißt eine neue Art, wörtliche Neuheit des Lebens. Völlig anders, als wir vorher hatten. Ich kann gleich sagen, woraus es besteht. Es besteht vor allem aus Gottes Gnade. Es läuft nur mit Geschenken. Da gibt es keine Verdienste, keine guten Folgen von guten Anstrengungen. Alles wird nur geschenkt, völlig dem entgegengesetzt, wie wir sonst leben und was sonst in den Augen der Menschheit das Normale ist, wo jeder sich bemüht, voranzukommen nach besten Kräften, nach Leibeskräften, mit all seiner Einsicht, mit seiner Bildung, mit allem, was er hat. Und das läuft bei den Gläubigen, wenn sie richtig leben, total anders. eine neue Art von Leben. An einer anderen Stelle heißt es, wir leben nicht nach der Weise der Menschen, 1. Korinther 3, Vers 3, sondern wir leben göttlich, nicht nach Menschenweise. Eine neue Art. Und ich kann da gleich noch hinzufügen, was alles noch passiert, damit es ein bisschen vollkommener wird, etwas geschlossener wird. Dieses neue Leben, ihr Lieben, ist ein Leben, das Gerechtigkeit ist. Dieses neue Leben kommt aus unserem Geist. Und unser Geist bildet das neue Zentrum unserer Person. Unser Ich ist nicht mehr wie früher unsere Seele, sondern unser Geist. Und unser Geist ist Gerechtigkeit und ist Leben und ist Frieden. Und das kommt hinein und kann anfangen, sich zu entwickeln und will die alte Person umformen. Und das geschieht in einer bestimmten Weise. Der erste Schritt ist also der, dass wir uns bekehren und dass wir diese Wiedergeburt erleben. Und dabei kommt es zu einer grundsätzlichen Entmachtung unseres Fleisches. Aber nur grundsätzlich. Und dann müssen wir zwei weitere Schritte gehen. Erstens, wir müssen ständig das bejahen und davon ausgehen, dass es stimmt. Wenn wir mal nachschauen in Römer 6, Vers 12, denke ich, war das. Mal sehen. Römer 6, Vers 11. Dann lesen wir einen sonderbaren Satz. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Man müsste sofort die Gegenfrage stellen. Wie kann man dafür halten oder davon ausgehen, dass man gestorben ist? Entweder bin ich tot oder ich bin nicht tot. Aber muss ich mich immer wieder anstrengen, davon auszugehen und dafür zu halten, dass ich der Sünde gestorben bin? Ja, nämlich deine Seele, nochmal, solange sie Dominanzwünsche hat, nennt die Bibel sie Fleisch, nimmt das nämlich nicht hin. Die will das nicht, die will nicht abgesetzt sein. Die Seele ist launisch, kauzig, kapriziös, ja, unberechenbar und will immer wieder ihren alten Lebensstil durchsetzen. Entweder mit Höhen und Größengedanken, gigantomanischer Art, oder aber mit Verzweiflung und Ängsten und so weiter. Sie stellt dir, und zwar jedem unter uns, ein Bein, wo sie nur kann, obwohl sie abgesetzt ist. Dennoch mosert sie und mauschelt und will dir widerstehen. Und will das nicht hinnehmen, dass du eine neue Person bist. Aber das ist so wichtig. Das musst du durchsetzen. Und deswegen sagt drittens die Bibel, dass wir mit einer gewissen Brachialgewalt rangehen sollen. Und das finden wir etwa in den drei Evangelien. Ich denke in Lukas 9, in Matthäus 8 und ich glaube bei Markus war es Kapitel 4, bin ich mir nicht sicher, wo Jesus uns sagt, in ganz kernigen Sätzen, ihr Lieben, dass wir unser altes Wesen, unsere Seele verleugnen sollen. Na, ich schlag mal eins auf. Vielleicht Lukas 9 hatte ich vorhin gehabt. Ja, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, auch zu übersetzen, Seele, Psyche steht da, seine Seele erhalten will, der wird's verlieren. Wer die alte Seele, die alte Programmierung aufrechterhalten will, wird das verlieren, ist gemeint. Ja? Wenn du deine alten Einstellungen, deine alten Prinzipien, deine alten Maximen, das, was du immer früher gedacht hast, deine Art, dich und die Welt und das Leben zu betrachten, wenn du das festhältst, ja, dann wirst du deine Seele verlieren. Die geht verloren. Mindestens sie erfährt nicht diese schöne Veränderung, Verwandlung, die die Bibel an manchen Stellen Erlösung der Seele nennt. Das ist die Erlösung derer, die bereits erlöst sind. Ihre Seele soll umgeformt werden. Das geschieht da nicht. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst, andere Evangelien sagen dann an seiner Seele. Aber der Kernpunkt ist der, wir müssen unser altes Wesen verleugnen, unbedingt verleugnen. Das klingt komisch. Und jeder, der von euch das so empfindet, er soll von mir die Bestätigung haben, eigentlich empfindest du richtig. Verleugnen, das klingt so nach Verdrängen, nach Unechtheit, etwas nicht wahrhaben wollen, aber nicht richtig gelöst haben. So ungefähr werde ich mir doch zugeben. Und doch, ihr Lieben, ist verleugnen das richtige Wort. Verleugnen ist die gemeinste Art, wie man mit einer Person umgehen kann. Und niemand von euch möge bitte Personen verleugnen. Das ist keine allgemeine Tugend. Aber, wenn es darum geht, dass du neu geworden bist, du hast Jesus angenommen, hast das neue Leben, vielleicht spürst du heute oder in diesen Tagen und Wochen, Monaten wenig davon, aber es ist da, wenn es darum geht, dass dieser Geist in dir zur Entfaltung kommen soll und nicht mehr bedrängt wird und unten gehalten wird von der Seele, vom Fleisch, wenn es darum geht, musst du das Wort des Herrn unbedingt erfüllen. Und es ist sehr einfach und es macht sogar Spaß. Du musst nicht Sünden verleugnen, du musst nichts verleugnen, was bereits geschehen ist. So nicht, im Gegenteil, du musst die Sünden bekennen, sagt das Wort. Du musst verleugnen das, was deine Seele an Widerspruch dir zuflüstert im Hinblick auf deine neue Kreatur. Die Seele will sagen, du, das alles stimmt nicht. Das stimmt nur im Prinzip. Auch deine Bäume werden nicht im Himmel wachsen. Die Seele sagt, auch du wirst nur mit Wasser kochen. Und die Seele sagt, hör mal zu, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Schicksalsschläge oder Erlebnisse wirst du nicht vermeiden können. Das ging allen so. Und dann holt die Seele zum großen Schlag aus und sagt, ja, draußen in der Welt ist es schon schlimmer, aber schau dich doch mal um, in deiner christlichen Bekanntschaft oder Freundschaft. Da gibt's auch einige, die wollten bestimmte Ziele erreichen mit dem Herrn, aber sie haben es nicht geschafft. Also, sagt deine Seele, bestimmte Dinge sind nicht zu schaffen. Du wirst an manchen Stellen nicht weiterkommen. Du hast einige schöne kleine Erfolge mittlerer Art bekommen, aber die ganz großen Hummer, so die schwierigen Charakterfehler oder zwanghaften Gewohnheiten, die wirst du nicht abstellen können. Und übrigens kommst du nicht aus deiner Haut heraus. Du warst früher ein Versager, du bist eigentlich jetzt ein Versager und wirst immer einer bleiben. Du warst eine Niete, bist eine Niete und wirst sie in Zukunft sein. Das sind so einige Äußerungen der Seele zu deinem Status. Die Weigerung, es zuzulassen, dass dein neuer Geist, wenn er sich entfaltet, dich zu neuen Horizonten, zu einer neuen Lebensweise, zu neuen Abenteuern, zu einer neuen Form von Leben, eine neue Art von Leben befähigt. Anders als vorher. Ihr Lieben, das will der Herr und das will der Teufel nicht. Und er nutzt seinen Zugang zu der alten Programmierung deiner Seele, um diese als fünfte Kolonne gegen dich selbst marschieren zu lassen. Versteht ihr das, ja? Das ist das Prinzip, das muss man verstanden haben. Der Geist ist total erneuert, aber in einer kindheitlichen Reife und Format. Er muss wachsen. Wenn er nicht wächst, kann er nicht die Seele im Schach halten. Und die Seele, in ihrer alten Programmierung, noch einmal Fleisch genannt, will es nicht wahrhaben, dass sie abgesetzt ist. Aber die Bibel sagt uns, Römer 8, Vers 7 herum, dass das Fleisch grundsätzlich nicht dem Worte Gottes und dem Gesetz untertan sein kann. Es kann nicht gehorchen. Es kann nur so tun, als ob es gehorcht. Aber es kann es nicht in Wirklichkeit. Das Fleisch kann sich sehr religiös darstellen. Es kann sagen zum Geist, hör mal zu, wir haben ein großes Ziel. Wir machen es gemeinsam. Du nutzt deine Beziehung zum Herrn und betest, du Geist, und ich streng mich an. Ich bring Opfer. Und das ist der größte Betrug, den es gibt. Denn das Fleisch kann grundsätzlich nicht gehorsam sein, kann sich nicht abschaffen, kann sich nicht entzaubern, kann sich nicht deprogrammieren, kann es nicht. Dazu bedarf es deines Geistes. Und siehe da, dein Geist kann dazwischen gehen und kann diese Verleugnung vornehmen. Das ist fantastisch. Und das macht sogar Spaß. Weil all das, was an Verleugnung vom Geist ausgeht, hinein in deine seelischen Bereiche, bringt Freiheit, bringt Entspannung, bringt Freude. Da gibt es einen Aufbruch hin zur Hoffnung. Die Seele betrügt dich immer, wo sie kann und nur will. Aber der Geist gibt die Richtung aus. Denn der Geist ist göttliches Leben in dir. Und wenn der Geist sagt, zu all diesen Kommentaren der Seele, schweig, bist gar nicht gefragt, bist gar nicht dran, mit dir rede ich nicht, Maul halten oder irgendwas anderes, ja. und die Seele, genau genommen das Fleisch, abdreht, dann wirst du befreit von Ängsten, von Sorgen, von scheinbaren Gewissheiten. Mein baldiges Ableben kommt. Ich merke schon die ersten Symptome. Und die Entlassung steht auch kurz bevor. Meine Firma geht's nicht sehr gut. Der Chef hat schon sonderbare Andeutungen gemacht. Und meine Familie ist so und so nicht zusammenzuhalten. Die Kinder gehen sonst wohin. Ich kann das nur noch mehr hinnehmen. Ich sehe kein Land mehr. Das und vieles, vieles mehr. Wenn du deine Seele reden lässt, dann lässt du sie gewähren. Das ist gleichsam deine Entscheidung zu sagen, ja, ich nehme das hin und ich nehme das an, was von ihr kommt. Und in diesem Raum sind einige, in deren Lebenssituation ich jetzt genau hineinspreche. Und ihr wisst, wovon ich rede. Ihr seid in schwierigen Situationen da und ihr kennt den Zustand, dass ständig Kommentare und Reden und Zuflüsterungen und Gewissheiten von unten, vom Fleisch kommen. Zum Teil sehr fromm daherkommend, sehr religiös klingend, so als ob Gott gesprochen hat, aber er hat nicht gesprochen. Er hat nicht gesprochen. Dein Geist ist Leben, Römer 8, Vers 13, ist göttliches Leben, ist Gerechtigkeit. Da ist Frieden drin. Oh, ich muss hier Schluss machen mit diesen Dingen. Das ist so schön, das ist so schön. Ich muss euch ja den weiteren Weg zur Heilung erklären. Also doch, wir sind doch irgendwo auf dem richtigen Wege. Ihr Lieben, wir haben ein doppeltes Ziel. Wir wollen unseren Geist aufbauen und das Fleisch so durch Wahrheit, durch göttliche Wahrheit, keine Verdrängung, durch Wahrheit so zum Schweigen bringen, dass unsere neue Art zu leben, die der Vater uns gegeben hat, dass sie sichtbar wird. Und wenn sie sichtbar wird, ihr Lieben, dann läuft Gnade bei uns. In Römer 6, Vers 14 wird dann von diesen Menschen gesagt, dass die Sünde nicht mehr über ihn herrschen kann. Sie kann nicht mehr herrschen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Dann herrscht Frieden unter uns, göttliche Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 14, kannst du mal aufschlagen, sagt uns dann, dass solche Leute entlastet sind, dass die Liebe Christi regelrecht sie bedrängt. Denn sie sind überzeugt, wenn einer Jesus für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben. Weiter. Und dann leben sie hinfort nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Sie werden liebesfähig, sie werden hingabefähig. Sie werden vom Frieden erfasst. Und sie erleben, wie gehorsam Gebote Gottes tun, zustande kommt durch die Kräfte des Geistes, unseres Geistes, die aus uns herausfließen, die uns fähig machen, Liebe anzunehmen, Liebe zu geben, verliebt zu sein, Gnade anzunehmen, Gnade zu geben, barmherzig zu sein. Und wenn wir uns zurückschauen, dann merken wir, bestimmte Unarten haben wir gar nicht mehr verfolgt. Bestimmte Fehler sind entfallen. Und nebenbei haben wir Gebote Gottes dabei gehalten. Ohne Anstrengung. Das läuft ohne Anstrengung. Das ist nicht ein Weg, dass wir auf höherem Niveau einzelne Gebote uns zur Brust nehmen und dann so mit gesteigerter Energie durchsetzen. Das ist nicht ein Weg, dass wir bestimmte Unarten besonders bekämpfen. Alles verkehrt, alles verkehrt. Die neutestamentliche Gemeinde, jeder einzelne Christ, der es wirklich verstanden hat, soll so nicht Gebote halten. Du sollst überhaupt nicht selbst Gebote halten. Christus in dir macht das. Okay, das ist so ein kleiner Abriss von dem, was alles passiert. Und wenn du keine körperliche Heilung erfahren solltest und erlebst nur das, bist du maximal bedient. Freiheiten kommen zustande. Freude, Entspannung. Es können sich Sorgen bei dem Menschen nicht halten, der so lebt. Er lebt aus der Gnade raus. Er wird regelrecht von einem Fluss von Gnade und Liebe fortgeschwemmt, und zwar in dem Flussbett, das der Herr dir zugedacht hat. Du musst nicht alles selbst erobern, sondern so wie das große Bild im Ezekiel, gehst du in den Fluss hinein und er wird immer tiefer und tiefer und schließlich kannst du gar nicht mehr gehen. Du schwimmst mit, das ist gemeint. Und ihr Lieben, das ist ein neuer Lebensstil. Mit vielen Entspannungen, mit vielen Segnungen, mit totalen Veränderungen von Denken und von Gefühl. Galater 6, Vers 22 sagt, dass die Auswirkung eines solchen Geistes, der wächst. Die Einzelheit kann ich jetzt nicht bringen, vielleicht nur ganz kurz. Das Wort, neues Denken, Glauben an das Wort und Anbetung, vor allen Dingen Anbetung in neuen Sprachen im Sinne von einem Geist beten. Das sind so die Hauptingredienzien, die Hauptformen des neuen Lebensstils. Alles für sich schön, macht, ist nicht anstrengend. Ich kann stundenlang in Sprachen beten und ich merke, wie der Friede Gottes kommt, wie es mir gut darunter geht. Macht Spaß. Das sind so die Bedingungen, wie der Geist zum Wachstum kommt und dann entwickelt er Frucht. Er entwickelt Frucht im Sinne von Liebe, im Sinne von Freude, im Sinne von Frieden, im Sinne von Freundlichkeit. Mann, du wirst freundlich. Vielleicht warst du bis jetzt eine christliche Stinksocke, eben, aber siehe da, das Unfassliche passiert, ohne dass du dich abmühen musst. Das ist die Hauptaussage. Keine Mühe deinerseits, sondern nur die Wachstumsbedingungen wollen und ermöglichen, was in sich Spaß macht. Ja? Kommt das aus dir raus? Du musst dich nicht bemühen, anders zu werden. Auf keinen Fall. Das fließt aus dir heraus. Es macht Spaß. Du konditionierst dich selber. Dieser Prozess, der konditioniert sich selbst in dem Sinne, dass er sich beschleunigt. In dem Maße, wie man mehr genommen hat, hat man mehr Freiheiten für nächste schöne Dinge, die wir bekommen sollen und nächste Segnungen. Und weniger Druck und weniger Belastung und Zwang von den negativen Dingen. Das ist ein fantastischer Prozess. Weiter, also Freundlichkeit und Güte kommen aus dir heraus. An der Stelle hast du längst angefangen, den größten Genuss zu haben. Du kannst dich selbst genießen. Halleluja. Was ganz und gar nicht allen Leuten gegeben ist. Wenn ihr wisst, wie viele Menschen sich selbst ablehnen und sich nicht leiden können und darunter leiden, dass sie so sind, wie sie sind, ja, das verschwindet. Du magst dich. Du entfaltest dich wie eine Blume. Wunderbar. Du riechst dich selbst. Und du wirst anders, du wirst anders. Du erlebst, wie dieser berühmte Unterschied, von dem wir so gerne reden, der da ist zwischen den Gerechten und den Nichtgerechten, wie er sich entfaltet. Das große Motto oder das Hauptprinzip, was über allem waltet, ist, dass das der Weg der perfekten Erlösung ist. Die Art und Weise zu leben, nachdem man erlöst ist, weil wir uns nicht anstrengen müssen. Das ist alles gemeint. Halleluja. Und jetzt geht mit mir folgende Schritte weiter. Es geht ja darum, dass wir erleben wollen, was das mit Heilung zu tun hat. Jetzt kommen einige Bibelstellen. Wenn man doch im Fleisch leben will, das heißt eigene Wege in eigener Kraft und in Unabhängigkeit geht, als Christ, setzt man das Gesetz der Sünde und des Todes in Gang. Wenn einmal Römer 7, Vers 24 und 25 hier an die Wand werfen kannst. Römer 7. Ich elender Mensch, sagt der Paulus, der bereits Christ geworden ist. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist ein bisschen blumig übersetzt eigentlich, aber lassen wir es mal. Leib des Todes eigentlich nur. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Das ist immer noch der Paulus, der noch nicht ganz durchgekommen ist, längst bekehrt war, toller Mann war, aber diesen Prozess des Mündigwerdens seines Geistes, wie der gewachsen ist, noch nicht ganz erfasst hatte, noch nicht ganz durchgekommen ist. Kann man mit großer Schlüssigkeit nachweisen. Ich wollte zwei Dinge aus dem herausnehmen. Wenn wir noch fleischlich gesinnt sind, dann gibt es in uns ein Gesetz das Sünde erzeugt und über Krankheit Tod. Tod kommt nicht so, sondern da gibt es ein Zwischenglied zwischen Sünde und Tod, Krankheit. Aber jetzt Römer 8, Vers 13. Römer 8, Vers 13. Wenn wir, ich nehme den zweiten Teil, durch den starken, reifen, erneuerten und mündig gewordenen Geist die Taten des Fleisches einfach abdrücken, töten, werden wir leben, göttliches Leben. Wenn wir nach dem Fleisch leben, weiter oben, müssen wir sterben. Diese Sequenz Sünde, Krankheit, Tod, Sünde, Krankheit, Tod, die muss aufgehoben werden. Und sie wird aufgehoben, wenn unser Geist stark wird, unser Fleisch gekreuzigt ist und wir für die Sünde gestorben sind. Und nun nehmt folgende weitere Positionen noch entgegen. Der mündige Geist, der voll entfaltete Geist, gleichzeitig der Sünde gestorben, dem Gesetz gekreuzigt, ist identisch damit, dass wir Christus in uns haben. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also mein Ich setzt sich zusammen aus meinem Geist, aus meinem Ich. Mein Ich ist ja mein Geist und Christus in mir. Und was ich dann in meiner fleischlichen Existenz lebe, lebe ich an den Sohn, im Glauben an den Sohn Gottes und erlebe, wie er seine Liebe mir gibt und sich hingibt an mich, es getan hat und es weiter tut. Und nach Kolosser 1, 26 bis 28 ist dasselbe, vielleicht schon im nächsten Vers, das große Geheimnis, Reichtum-Geheimnis, das die entscheidende Grunderfahrung ist, ist nämlich Christus in uns, in dir, wie wir eben gesehen haben, die Hoffnung der Herrlichkeit, Vers 28. Und das ist identisch damit, dass wir Menschen in Christus sind. Christus in uns entspricht in einem anderen Verständnis auch der Tatsache, dass wir in Christus sind. Und jetzt noch eine dritte Bibelstelle. Johannes 15. Hast du die auch, Renate? Die Verse 5 und 7 bis 8. Erstmal 5. Da sagt Jesus über sich, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jeder von uns soll an Jesus hängen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Abhängig sein von ihm und er in uns bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt die anderen beiden Verse. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Hört. Wir nähern uns dem Augenblick, wo wir diese Bibelstelle, mit der ich angefangen habe, anfangen können zu verstehen. Wenn wir abhängig sind von Jesus und wie eine Rebe am Weinstock hängt, auch wir an ihm hängen, abhängig sind, an ihm dran sind und insofern in ihm sind, und wenn er in uns ist, was in diesem Fall so ausgesprochen wird und ausgedrückt wird, dass seine Worte in uns sind, seine Verheißungen, die Kernworte, bleibend in uns sind, wenn das der Fall ist, dann ist das, ihr Lieben, identisch mit dem Sachverhalt, von dem wir ausgegangen sind, dass wir der Sünde gestorben sind und für Christus leben. Der Sünde gestorben sein und für Christus leben ist ein anderes Wort dafür, dass wir die Reife unseres Geistes erfahren haben. Das meint, unser Geist hat die volle Entfaltung und Ausprägung erlebt. Das meint, unser Geist hat die Seele diszipliniert, hat das Fleisch verleugnet und überhaupt Kontrolle darüber angefangen und begonnen und hat von daher in der Person das Sagen. Und das ist identisch damit, dass wir in Christus sind und Christus in uns ist. Und ihr Lieben, das ist identisch mit dem Sachverhalt, dass wir bitten können, was wir wollen, und es wird uns widerfahren. Und Vers 8 noch, werden wir merken, dass es identisch mit Jüngerschaft überhaupt und identisch damit, dass man dann Frucht bringen kann. Also dieser Zustand, den ich in den ersten 20, 30 Minuten meiner Predigt, für einige war es eine Wiederholung, für andere nicht, jetzt so mit ganzer Hingabe euch auf vor Augen geführt habe und ausgemalt habe, dieser Zustand ist von einer ganz wichtigen Bedeutung. Er ist der Punkt, von dem ab wir Frucht bringen und von dem ab wir immer in all den Fällen, wo wir bitten werden, wir werden korrekt und richtig bitten, so wie es der Herr will, wo wir immer Erhörung bekommen, wo wir auch dann die Erfahrung der Heilung machen. Das ist der Punkt. Es gibt eine Entwicklung hin zu einer geistlichen Reifung, wo uns Heilung widerfährt. Nicht nur das, auch alle anderen wichtigen und von Gott uns in den Mund und ins Herz gelegten Gebete werden erhört. Also ihr seht, wir haben hier einen doppelten Segen vor uns. Schon der Anmarschweg ist ein Segen, nicht mehr versklavt zu sein von Zwängen, nicht mehr versklavt zu sein von dem, was aus der Seele an uns hochkommt, was der Körper an Begierden in uns hineinlegt. Ich komme noch gleich darauf. Frei zu werden von solchen chronischen, verkehrten, zwanghaften Gewohnheiten, Leben zu bekommen, keine Verdammnisgefühle mehr, keine Minderwertigkeitsgefühle, keine Selbstbesichtigung, keine Schuldgefühle mehr, herrliche, entspannte Freiheit. Das alles ist der Segen. Und dann obendrein wird uns gesagt, wenn wir dann bitten, werden wir bekommen, was immer wir bitten. Versteht ihr jetzt den Zusammenhang? Ein doppelter Segen, nicht erst ein harter, schwieriger Anmarschweg, den nur einige schaffen, der ist von Gott so gedacht, dass alle ihn schaffen sollen. Wir sollen nicht unterteilt werden in die Clique derer, die Höchstleistung vollbringen können in der Nachfolge, und den anderen, die das Fußvolk bleiben, die immer nur Nachzügler sind. Nein, ihr Lieben, das ist Erlösung pur, für jeden möglich. Wir sollen nur Geschenke annehmen, nicht selbst produzieren, aber die Geschenke, die wir annehmen, entfalten, auswickeln und anwenden. Das allerdings wissen wir schon. Und das macht Spaß. Das ist für sich befreiend. Liebe und Freude und Frieden und Freundlichkeit und so weiter kommt zustande. Und dann, wenn das geschehen ist, sagt uns das Wort, sollen wir viel Frucht bringen und wir sollen erleben, dass alles, was wir bitten, dem Herrn gegeben wird, vom Herrn gegeben wird. Noch ein Gesichtspunkt. Oh mein. Ganz schnell zum Ende. Die Bibel verrät uns an mehreren Stellen, etwa Römer 7, Vers 23 und nachher Römer 6, Vers 12, dass die Sünde aus der Tiefe unserer Körperlichkeit heraussteigt. Zunächst mal in Gestalt von Versuchung und Wünschen und Begierden, und dann, wenn es empfangen wird, wird es zur Sünde. Das sind nur zwei Bibelstellen, Römer 6, Vers 12 ebenfalls. Ihr habt es eben gelesen. Vielleicht soll ich es mal kurz vorlesen. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibern und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Leibe, sein bezieht sich auf Leib. Aus dem Leib kommen die Begierden. Und der Vers davor. Ich sehe aber, sagt Paulus, ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. In dem Jakobusbrief finden wir das noch stärker ausgedrückt. Nach der göttlichen Offenbarung, ihr Lieben, entsteht die Verführung zur Sünde in somatischen Bereichen, zu Deutsch aus den Tiefen unseres Körpers kommend. Unser Körper ist tatsächlich nach biblischer Aussage die Quelle von verkehrten Regungen und Strömungen. Und nun versteht den Gedankengang. Wenn wir diese Wünsche und Versuchungen und Bedrängungen hin zur Sünde hochsteigen lassen in uns und nicht stoppen, dann öffnen wir der Sünde Tür und Tor zu uns. Und wenn wir das so hinnehmen, dann ist es sehr paradox zu erwarten, dass wir vom Herrn Heilung bekommen. Wie kann er Heilung dem Körper geben, den wir anschließend wieder für verkehrte Zwecke und Ziele einsetzen wollen? Die Heilung würde dann bedeuten, dass unser Körper erst recht ein Mittel zum Bösen werden würde. Und so sieht sich Gott nicht imstande, in vielen Fällen, wo er dringend Heilung will, Heilung zu gewähren, weil wir ein verkehrtes Lebenskonzept der Unabhängigkeit haben. Und das betrifft vor allem die Nachfolger Jesu unter uns, die schon lange mit ihm leben. Und der Herr will dir nicht sagen, höre zu, ich komme zum Ende, du musst schon in den sauren Apfel beißen, dass du erst einmal diese Heiligung durchexerzieren musst. Und dann, wenn du dieses Opfer gebracht hast, mit mancher Askese und manchem Verzicht und so weiter, dann werde ich auch gnädig sein und dich heilen. Das ist total verkehrt, eine völlig unbiblische Sicht. Der Herr will dir sagen, ich will, dass du den ganzen Segen erlebst, dass du durch einen mündigen Geist und eine Seele, die unter deine Disziplin gekommen ist, dass du dann auf deinen Körper quasi eine Sperre, einen Verschluss legst und die Werke des Leibes tötest, sie nicht auch hochkommen lässt, was dann möglich, sogar leicht möglich ist. Und wenn es erkennbar ist für mich, dass das deine Ausrichtung ist, sollst du wissen, dass die Heilung schier unvermeidbar ist. Sie kommt zustande, fast würde ich sagen, ohne dass du darum bittest. Das ist der Weg, der für die unter uns gilt, die Jesus kennen, mit Bedacht und Hingabe ihm folgen. Und du sollst wissen, dass dieser doppelte Segen vor dir steht. Du musst es erstmal erfassen, das ist nicht ganz einfach, aber du musst es erfassen. Je länger du daran arbeitest, im Sinne von das bearbeitest, gedanklich und durch Gebet, umso deutlicher wird dir das. Das wird dann übergehen in dein Fleisch und Blut. Du wirst dich erleben als jemand mit einem Geistesbewusstsein, als göttlich. Du wirst erleben, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt. Du wirst erleben, dass du überlegen bist. Du wirst erleben, dass alles durch Gott, nicht durch deine eigenen Künste und Kräfte, dass in dir sich ein wunderbarer Frieden entfaltet. Du wirst erleben, dass du auf eine neue Ebene mit einer neuen Qualität von Nachfolge kommst. Du wirst erleben, dass nichts mehr errungen und erworben werden muss, sondern dass es immer nur geschenkte Gnaden, geschenkte Liebe und alle anderen Tugenden ist. Geschenkt, immer nur geschenkt. Vom Himmel, vom Heiligen Geist hineinfließend in deinen Geist und aus deinem Geist herausfließen. Erstmal in dein eigenes Leben, in deine Seele und dann in deine Umgebung. All diese Geschenke sollst du erleben. Und dann kommt der Nachschlag. Heilung nebenbei. Heilung mit Leichtigkeit. Heilung so wie in den ersten 150 Jahren der Gemeinde Jesu. Das ist gemeint. Und nichts soll errungen werden, erackert werden, mit Bemühung und Anstrengung herbeigeführt werden, sondern du sollst nur das bejahen und im Glauben ergreifen und entfalten, was der Herr mit deiner Wiedergeburt schon in dich hineingelegt hat. Du sollst eine starke Person werden, die niemals arrogant von sich sagt, schaut mal, wie groß und wie stark ich bin, sondern die genau weiß, alles ist geschenkt und obendrein ist sie jemand, die total mit ihrem alten Leben abgerechnet hat, ja, und weiß, da ist nichts zu holen. Eine Person, die ähnlich wie bei Paulus sagt, ich bin schwach, aber ich rühme mich meiner Schwäche, weil dann die ganze Power des Herrn in mich hineinkommt. Okay, habt ihr das verstanden? Zu wie viel Prozent? Wer hat es 100% verstanden? Ungefähr 100%, ja? Okay, wer ungefähr 50%? Hände hoch, gut. Nach jemand unter 50% ist auch erlaubt, ja? Du musst nur am Sonntagmorgen dann kommen, ja? In die Gottesdienste, ja? Okay, vielen Dank. Ihr Lieben, du fragst vielleicht am Schluss, Wolfhard, schön und gut, aber weswegen muss das so kompliziert sein? Ich gebe dir eine biblische Antwort. Da kam Paulus in die Gemeinde von Korinth und hat das Wort gebracht. Und ich merkte, die nehmen es gar nicht an. Die verhalten sich so sonderbar. Die machen sogar Schwierigkeiten aufgrund meiner Predigt. Und dann sagt er, nachzulesen, 1. Korinther 3, 1 bis 3, dann sagt er, hört mal zu, ich dachte, ich hätte mit euch wie mit geistlichen Menschen reden können, Menschen, die einen entwickelten Geist haben und die durch ihren Geist einfach das alte Leben unter Kontrolle bringen, aber nein, ihr seid gar nicht geistlich, ihr habt so einen Geist, aber euer Fleisch ist dominant, ihr seid wie fleischlich, ihr seid wie unmündige Kinder. Ihr wollt immer nur Milch haben, immer nur Milch haben, immer nur Milch haben. Die uns schreien, einfache Botschaft, ganz, ganz einfache Botschaft, Milch, Milch, Milch. Ihr Lieben, ihr seid diejenigen, die nie wachsen können hin zu dieser Statur in Christo. Denn Paulus hat gesagt, als ich etwas versuchte, das die Kost aufzubauen, habt ihr dann Beschwerden bekommen und Unverträglichkeitserscheinungen, sagt er. Ihr konntet es nicht vertragen, wörtlich im Luthertext, ja. Durchfall oder was es gewesen sein mag, geistlicher Durchfall, ja, Allergien irgendwie, Diarrhoe, ja, und was immer sein mag, ja. Und dann sagt er, so kann man nicht wachsen. Ihr Lieben, wenn diese Lehre, die ich heute bringe, von euch etwas zu elegant abserviert wird, ja, dann habt ihr euch verordnet zum ewigen Babydasein. Zwar mittlerweile schrumpelig und hässlich und klein mit vielen Falten und Pickeln, ja, wie eine alte Zitrone, aber das kann doch nicht euer Wunsch sein, kann doch nicht euer Verlangen sein. Ihr Lieben, lasst uns wachsen und wachsen, und zwar wachsen in dem Sinne, dass wir uns nicht anstrengen, ja. Du musst dich nicht zusammenreißen und sagen, Mensch, wachst doch endlich mal, Peter oder Christa oder wie du heißt. Nein, nein, nur einfach die Nahrungsstoffe rein. Auch etwas üben musst du schon in der Tat, du musst schon üben, ja. Allein die Nahrung macht das auch nicht. Wir haben einen für unser neues Zentrum einen Bauingenieur, der die praktische Arbeit macht im Sinne der Bauausführung und auch der Werkplanung. Und wie viele von euch wissen, ist er krank geworden, schwer krank geworden, war in der Klinik, musste lange im Koma gehalten werden aufgrund von einigen Zwischenfällen, ist jetzt so schon seit einem Monat draußen. Und er sagt mir, Wolfhard, ich habe 10 Kilo verloren, aber 10 Kilo an Muskulatur. Nicht an Fett, da wäre er ja dankbar und froh. Aber nein, es war die Muskulatur, weil er immobil war, unbeweglich war. Er sagte, ich muss das wieder ranholen, ich muss wieder üben. Der muss essen und sich bewegen. Nicht nur essen. Du brauchst viel Speise, viel Anbetung. Die ersten leichten, schönen Gehorsamschritte gehen, weil sie Spaß machen. Und dann die nächsten Gehorsamschritte leichter machen. Also schon gehen, aber keine Anstrengung, ihr Lieben. Lasst uns wachsen, lasst uns wachsen. Okay. Preis dem Herrn. Willst du mal sagen, ich will wachsen? Ich will wachsen. Ich will auf Biegen und Brechen wachsen. Auf Biegen und Brechen. Ich will leicht wachsen. Ich will mich ernähren. Ich will mich entfalten. Ich will mich freuen. Ich will lieben. Ich will keine Minderwertigkeitsgefühle haben. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Christus ist in mir. Er ist mein Frieden. Ich bin leibhaftiger Frieden. Deswegen bin ich ein Überwinder. Jeder, der im Frieden lebt, überwindet ihr Leben. Das ist wirklich so. Wir müssten mal darüber eine Betrachtung machen. Okay, seid ihr ein wenig gesegnet worden? Wenn nicht, müsst ihr die Kassette nehmen und 5-mal durchhören. Okay, ein Lied, ein schönes Lied. Ihr habt heute einen tollen Sound, weißt du das? Toller Sound heute. Preis dem Herrn. Hört mal zu. Während des Liedes soll was geschehen. Du sollst erstens im Glauben das noch einmal neu ergreifen und sagen, Herr, ich will so gesund werden. Herr, ich will so gesund werden. Herr, ich will nicht irgendwie gesund werden, so unzuverlässig, sondern ich will so gesund werden. Ich habe es kapiert. Und dann fängt der Herr an. Ich glaube, dass heute einige schon unter uns ein erstes Stadium an Eingreifen, an Heilung erleben. Begehre es auch in deinem Herzen. Sag, Herr, ich bin noch nicht ganz durch, ja, aber ich will das so werden. Ich sage ja dazu. Und empfange ein Arbeiten des Heiligen Geistes über deinen Geist an deiner Seele, an deinem Vegetativen und an deinem Körper, an deinen Gelenken. Empfange das heute. Erwarte etwas vom Herrn. Sitz nicht einfach passiv da. Okay, gut. Es fließt. Es will dich nicht nur umspülen, es will was in dir verändern. Ganz konkret. Wer hat eine gesundheitliche oder eine andere Not, von der er meint, die sollte der Herr dringend nehmen. Hier brauche ich Hilfe oder Heilung oder Veränderung. Hebt mal den Arm hoch. Für wen gilt das? Wer braucht irgendeine Form von göttlichem Eingreifen? Nicht nur körperlich, also auch andere Art. Okay, okay. Wir singen doch einmal diese wunderbare Strophe. Jemand eine erste Berührung erlebt, irgendwo eine Entlastung, eine Erleichterung, eine Schmerzverminderung oder Schmerzbeseitigung oder etwas anderes. Vieles kann man ja nicht sofort sehen, aber einiges kann man fühlen. Gibt es schon Leute, die irgendwas gespürt haben, wie die Wärme des Heiligen Geistes kam, sich auf einen Organteil, auf einen Teil deines Körpers gelegt haben, hat? Oder etwas anderes, was du vielleicht noch nicht genau definieren kannst, aber du merkst, was ist gekommen. Wer könnte sagen, irgendwas hat er schon gespürt? Ich habe es gar nicht. Okay, wer noch? Wer noch? Wer noch? Gut. Wir gehen einen Schritt weiter. Leg, wenn es um Krankheit geht, deine Hand auf das Organ, das dir Mühe bereitet. Und erleb dich als einer, der ein Kind Gottes ist, zur höchsten Familie gehört. Der Vater ist stolz auf dich, trotz deiner Unvollkommenheiten und noch Mängel gerade an dieser Stelle. Dennoch, du bist sein Kind. Er sieht dich schon so, wie du dich entwickeln wirst, wie du sein sollst und werden wirst. Und er sagt, meine Tochter, mein Sohn. Und du sagst, mein Vater, und ich habe seine Art. Sein Geist hat meinen Geist geschaffen und erzeugt und geboren. Ich habe seine Natur. Ich bin seiner Natur teilhaftig geworden. Ich habe einen Geist. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Es meldet sich schnell wieder in der Seele und sagt, hör mal zu, was redest du für einen Unsinn zusammen? Du bist doch sehr fehlerhaft und hast viele, viele Mängel. Aber du sagst, nein, ich bin das, was der Herr sagt, was ich bin. Ich kann das, was das Wort Gottes sagt, was ich kann. Ich bin das, was das Wort Gottes beschreibt durch die Offenbarung, was ich bin. Ich habe mich über Jahre und Jahrzehnte in meinem Selbsterleben, in meinem Ich-Gefühl angeglichen an dem, was meine alten Programme in mir sagen, mein Fleisch, meine Erinnerung, was die anderen über mich gesagt haben, was die Welt zu mir gesagt hat, wie die Welt mich gebremst hat und ausgebremst hat. Ich habe mich immer nur danach orientiert. Heute fange ich an, mich anders zu sehen. Und das ist nicht künstlich und nicht unecht, sondern jetzt wird es spannend. Ich gehe auf den Pfad der Wahrheit. Bis jetzt bin ich der Lüge gefolgt, was mein Selbstverständnis anlangt. Aber ich will mich so erleben, wie ich bin. Tu das so und dann wirst du merken, wie eine göttliche Bestätigung über dich kommt. Eine göttliche Weite, eine Freisetzung. Und das wird schon gleich dazu führen, dass das Organ oder bestimmte Organe anfangen, das zu erleben. Es ist der Anfang der Heilung, das ist der Anfang. Aber dann halt das fest und sag nicht, es hat sich nicht so ereignet, ich bin nicht total gesund geworden. Nein, du hast einen Anfang erlebt, den halte fest. Wir singen noch einmal diese Strophe oder die du jeweils vorbereitet hast. Tu das mit Bedacht. Du bist nicht ein armes, kleines Opfer. Irgendein kleiner, mickriger Christ, der abhängig ist von der Salbung des Pastors oder einiger Ältesten. Nein, das ist anders. Aber ich habe die Frage, haben einige noch mehr erlebt, wie der Herr angefangen hat, dich zu berühren? Wie etwas in Gang kommt? Dann zeig es einfach an. Wer spürt, dass da noch mehr gekommen ist? Da, oh, ja. Halt das fest. Es kann sehr klein sein, aber gewaltig sich auswirken. Ich habe zwei Worte noch. Der Herr will einige unter uns, die nicht erkennbar krank sind, aber einfach schwach sind, körperlich und vegetativ schwach sind. Der Herr will dich erquicken, wenn du sein Wort annimmst über das, was du in seinen Augen bist und in Wirklichkeit bist. wenn es auch in deinen Augen so ist, dass du das bist, was der Herr über dich sagt, dann wirst du erleben, wie Stärke kommt. Vielleicht kommt es jetzt sogar in diesem Augenblick schon reingeschossen, aber wahrscheinlich erst im Laufe von Minuten und Stunden und ein, zwei Tagen. Und der Herr will einigen sagen, diese seine Wahrheit geht so weit, dass sie deine Verstandeskräfte berührt. Ich glaube nicht, dass das heute schon in der großen Breite abläuft, aber einige wenige, die werden es genau wissen, erleben, wie der Herr sagt zu dir, und er zitiert sein eigenes Wort: Ich habe dir meinen Verstand gegeben. 1. Korinther 2 am Ende. Du hast meinen Sinn, wörtlich, meine Vernunft, meine Gedanken. Ich rede jetzt zu einigen wenigen, die ich nicht kenne. Und der Herr sagt dir: Ich will an dir ein Wunder tun, weil du dich mir überlässt, weil du heraustrittst, angezogen und geworben von diesen Zusammenhängen, aus der Unabhängigkeit, und alles von mir erwartest, will ich dich beschenken. Mit übernatürlichen Verstandeskräften, mit Durchblick und mit Weisheit. Für einige wenige gilt das in Schule und Beruf. Und einen oder zwei, glaube ich, mein Schule und Studium, ich korrigiere mich, Schule und Studium, und für ein oder zwei im Beruf, dass du übernatürliche Gedankenblitze, göttliche Lenkungen bekommst, weise Entscheidungen vollziehst, Dinge durchschaust und mit einem göttlichen Ordnungssinn Dinge neu in Gang setzen und sondieren und sortieren kannst und gelingen hast in deinem Beruf. Empfang das. Empfang das. Und wenn du es gerade jetzt nicht spürst, aber du merkst, es ist für dich, dann halt es fest und geh den ganzen Weg, den du heute gehört hast. Der Herr will dich segnen. Der hat ein Riesenverlangen zu sehen, wie das in seinem Volk endlich passiert, dass durch übernatürliche Einwirkungen, Verstandeskräfte, Einsichten, Weisheit und praktisch sinnvolles, geschäftstüchtiges Verhalten voller Redlichkeit über sein Volk kommt und sie gelingen haben und Erfolg haben. Und ganz zum Schluss will ich noch sagen, sollte jemand hier sein, der den Herrn noch gar nicht kennt, höre, der Herr hat deine Schuld getragen, deine Sünde getragen, deine Ungerechtigkeit. Er wurde für dich zur Sünde gemacht, damit du Heilung erlebst, jetzt Heilung deines Geistes, dass du eine Wiedergeburt erfährst. Geh nicht so nach Hause. Komm einfach nachher nach vorne und sag: Ich gehöre zu jenen, die ganz am Schluss gemeint waren. Okay. Ich kann nur sagen, seid gesegnet. Ich bin mit meinem Teil am Ende. Habt ihr noch ein Lied, oder? Ihr habt noch ein Lied. Ein letztes Lied, und dann gehen wir reich befrachtet mit viel, viel Stoff nach Hause.